ARD Sounds.
40 Billionen. 40 Billionen Dollar. So viele Schulden haben die USA, und das war das Thema in den letzten Tagen auf der ganzen Welt, an den Finanzmärkten, aber auch in allen Nachrichten. Plötzlich wird nicht mehr über Aktien geredet, sondern über sowas wie Staatsanleihen. Darüber, wie jeder von uns vielleicht mit dem fetten Schuldenmachen der USA Geld verdienen könnte.
Und das klingt ja erstmal komisch, finde ich.
Ja, finde ich auch. Aber genau darum geht diese ganze Aufregung, weil US-Staatsanleihen bringen im Moment richtig was. Die Rendite für eine 30-jährige amerikanische Staatsanleihe ist auf mehr als 5% gestiegen. Und auch für 10-jährige deutsche Bundesanleihen gab es im Moment jetzt schon fast 3,3%. Ey, sowas gab es zuletzt vor 15 Jahren.
Crazy. 3,3% kriege ich ja nicht mehr auf mein Tagesgeldkonto. Und Staatsanleihen, die sind doch auch super sicher, oder?
Ja, unter einer ganz bestimmten Voraussetzung. Was das ist und was viele leider nicht bedenken, das klären wir heute.
Ich bin sehr gespannt auf deine Recherche, die du heute mitbringst. Ich bin David Alf.
Und ich bin Anna Planken, und das hier ist der Plus-Minus-Podcast. Immer zuerst in ARD Sounds.
Wir haben die eine Wirtschaftsfrage der Woche, die morgen euren Alltag verändert. Wir haben ein klares Plus und ein klares Minus. Und Anna bestimmt ein paar ganz konkrete Takeaways, worauf ich achten muss, wenn ich mein Geld in Staatsanleihen anlegen will. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns.
Bevor wir uns reinwühlen in die Frage, ob das eine gute Idee ist mit den Staatsanleihen oder nicht, hast du eigentlich welche?
Staatsanleihen?
Ja.
Nee, ich beschäftige mich gerade eher mit so Immobilienkrediten und so. Da bleibt nicht so viel zum Anlegen.
Ja, kenne ich sehr gut. Und ich kann auch schon mal anteasern, auch die Kredite für Haus, Wohnung, Hof, Auto, die hängen irgendwie mit da dran an diesem ganzen Thema Staatsanleihen.
Oh je.
Später dazu mehr. Aber du wolltest noch was anderes zum Thema Staatsanleihen sagen?
Ja, also Staatsanleihen sind für mich auch eher sowas, keine Ahnung, altmodisches gefühlt. Also mein Opa hatte sowas. Auf mich wirken Staatsanleihen als was super Sicheres und dadurch auch ehrlich gesagt als so ein bisschen was Langweiliges.
Stimmt. Bis das jetzt so hochgekocht ist, hatte ich auch eher so Sätze im Ohr wie Staatsanleihen sind ein sicherer Hafen in der Geldanlage oder Stabilitätsanker im Depot. Aber neulich ist das tatsächlich alles auf den Kopf gestellt worden. Da hat mir ein Bekannter voll ärgerlich gezeigt, dass in seinem Depot da irgendwas anders aussieht. Die Aktien waren fett im Plus, aber seine Anleihen voll im Minus.
Hä? Das verstehe ich nicht. Hast du nicht gerade davon gesprochen, dass die Renditen gerade steigen und deshalb die Staatsanleihen für Anleger momentan super spannend sind?
Ja, das ist ja auch so. Aber es ist eben nicht so einfach mit den Staatsanleihen. Da spielen tausend Dinge eine Rolle. Wann hast du gekauft? Wie lange läuft diese Staatsanleihe noch? Wie lange hältst du die und wie steht der Kurs?
Die Wirtschaftsfrage der Woche.
Jetzt voll auf Staatsanleihen. Wie sicher ist die Anlage? Darauf und auf vieles mehr gibt's jetzt die Antworten. Legen wir los. Am besten erstmal damit, wie diese Anleihen überhaupt funktionieren. Und das geht ja schon beim Begriff Staatsanleihe los.
Naja, da würde ich jetzt mal es mir einfach machen und sagen, steckt ja irgendwie im Wort drin. Der Staat leiht sich Geld.
Ja, aber da verstecken sich auch schon diese schwierigen zwei Perspektiven. Auf der einen Seite leiht sich der Staat Geld von uns Bürgern. Da sind wir natürlich happy, ne, wenn wir möglichst viel dafür bekommen, dass wir Geld verleihen. Und auf der anderen Seite
sind wir aber auch Steuerzahler und wollen gar nicht, dass der Staat viele Steuern fürs Geldleihen ausgibt. Steuern, die dann ja an anderer Stelle wieder fehlen.
Absolut richtig. Du hast das Dilemma auf den Punkt gebracht. Darüber sprechen wir später auf jeden Fall nochmal. Aber erstmal jetzt zu uns. Wir so als kleine Investoren. Der Staat leiht sich bei uns Geld. Das ist so ein Schuldschein. Da wird genau festgelegt, wie viel ihr dem Staat leiht, wie viel ihr dafür bekommt, also wie viel Zinsen.
Jetzt sprichst du von Zinsen. Vorher war die Rede von Rendite. Kannst du das nochmal aufdröseln, was da der Unterschied ist?
Der Zins ist das, was uns der Staat bietet dafür, dass wir ihm das Geld leihen. So wie bei der Bank ist der fix. Aber im Gegensatz zu einem normalen Kredit, Achtung, jetzt wird spannend, kann man Anleihen handeln. Also man kann sie kaufen oder verkaufen. Deshalb gibt's da auch einen Kurs, zu dem gehandelt wird. Und der kann steigen oder fallen, je nachdem, wie groß die Nachfrage ist, wie gut die Bonität des Staates und so weiter und so fort. Und wenn sich der Kurs verändert, dann verändert sich auch deine oder eure Rendite. Die Rendite ist am Ende das, was unterm Strich bleibt.
Okay, dann machen wir das mal konkret. Angenommen, ich nehme jetzt, keine Ahnung, 1000 Euro in die Hand und sage, davon kaufe ich mir jetzt Staatsanleihen.
Okay, mit welcher Laufzeit? Was hätten Sie denn gerne?
Weiß ich nicht, was ist denn da so üblich?
Ich würde jetzt mal sagen, 10 Jahre. Okay. Du willst ja langfristig investieren. Also so 1000 Euro festgelegt auf 10 Jahre. Dafür verspricht dir der Staat jetzt auch nur so ganz hypothetisch, ne? Könnte sein, der sagt dir, okay, dafür kriegst du 2,5% Zinsen pro Jahr. Wenn du die Staatsanleihe so lange hältst, dann bekommst du am Ende auch genau das zurück, was versprochen wurde. Deine 1000 Euro und 25 Euro Zinsen mal 10 Jahre.
Okay, das klingt jetzt nicht so riskant. Ich gehe mit 1000 Euro rein, kassiere über die Laufzeit 250 Euro Zinsen und bekomme nach 10 Jahren meine 1000 Euro zurück.
Ja, aber vielleicht kommt das Leben dazwischen, wie das manchmal so ist. Ja. Ne? Und du willst deine Staatsanleihe ja vielleicht doch schon früher verkaufen, so nach 5 Jahren oder so, weil, ja, was weiß ich, vielleicht deine Waschmaschine kaputt ist oder das Auto oder sonst was. Dann hat sich vielleicht auch noch die Situation für den Staat, die Gesamtgemengelage, geändert. Der zahlt jetzt vielleicht allen Neuanlegern 3% Zinsen.
Ah, und dann finde ich niemanden, der meine Staatsanleihe haben will, weil die ja nur 2,5% Zinsen abwirft.
Mhm, so ist es. Dann bekommst du sie ja eigentlich nur verkauft, wenn du mit irgendwas lockst, also wenn du mit dem Preis runtergehst. Der Kurs fällt und dann kauft einer deine Anleihe zu so einem Schnäppchenpreis. Ich spinne jetzt auch einfach nur mal so hypothetisch rum, vielleicht für 500 Euro. Du hast 1000 gezahlt, aber der muss nur 500 Euro zahlen. Der bekommt am Ende der Laufzeit deine 1000 Euro vom Staat zurück und die 25 Euro Zinsen für 5 Jahre. Er hat aber nur 500 Euro ausgegeben und damit ist seine Rendite, also das, was er unterm Strich verdient hat, natürlich viel, viel höher. Man kann sich also merken, wenn der Kurs der Staatsanleihen fällt, dann steigt die Rendite für Neueinsteiger.
Okay, und ich merke mir jetzt, dass Anleihen an der Börse gehandelt werden, die Kurse fallen können und dann steigen die Renditen. Und genau das passiert ja gerade. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Bekannten, der guckt in sein Depot, sieht ein Minus und denkt, oh Mann, was ist da denn los? Es liegt aber nur daran, dass die Kurse fallen. Ist aber eigentlich gar kein Problem, wenn er bis zum Ende dabei bleibt. Dann macht er nämlich keine Verluste. Wäre halt nur doof, wenn seine Waschmaschine kaputt ist, sein Auto kaputt ist und er da irgendwie ran muss und er jetzt verkaufen müsste.
So. Absolut richtig erklärt. Ich hoffe, er hört jetzt auch zu.
Das hoffe ich auch. Dann soll er uns bitte einen Kommentar da lassen,
ja,
und
bitte
5 Sterne abgeben und unseren Podcast abonnieren. Und übrigens, das soll nicht nur dein Bekannter machen, ihr alle da draußen bitte auch. Vielen Dank.
Und jetzt nochmal zum Thema. Zurück und zum Mitschreiben. Wer Staatsanleihen bis zum Schluss der Laufzeit, so wie vereinbart, behält, der bekommt die volle Summe plus des vereinbarten Zinses zurück. Da muss dich der Kurs dann auch vorher überhaupt gar nicht interessieren. Nur wenn du vorher verkaufen willst, dann kannst du auch mit Staatsanleihen Verluste machen. Sicher sind sie eben nur, wenn du nicht damit handeln willst.
Okay, verstanden. Aber warum machen jetzt alle so ein großes Ding aus den US-Staatsanleihen und dieser fetten Schuldensumme, diese 40 Billionen, warum mischt das ausgerechnet jetzt den ganzen Markt auf?
Ja, das ist alles, ich würde es jetzt mal zusammenfassen, unter Gesamtgemengelage.
Ah ja.
Ganz viele Staaten brauchen gerade ganz viel Geld. Nicht nur die Amerikaner mit ihren 40 Billionen US-Dollar, auch bei uns. Da sind diese diversen Sondervermögen, Ausgaben für die Verteidigung und so weiter und so fort. Und uns geht es ja nicht alleine so. Auch viele andere europäische Staaten geben viel mehr aus, als sie eigentlich haben. Sie alle verkaufen dafür, um Geld reinzukriegen, Staatsanleihen. Und damit machen sie sich natürlich untereinander auch fett Konkurrenz. Und damit dann jemand die eigenen Staatsanleihen kauft, müssen sie jeweils mehr Zinsen versprechen. Und damit, hast du gerade schon gelernt, David?
Damit fällt der Kurs.
So, das ist eine Ursache.
Und die andere?
Wir haben ja natürlich noch so ein Ding, das heißt Inflation, haben wir auch hier im Podcast schon häufig drüber geredet. Überall steigen die Preise wieder. Die Blockade der Straße von Hormuz ist nicht besonders gut gegen Inflation. Hitzewellen, Niedrigwasser, all das lässt die Preise eher steigen als sinken. Wie hoch genau, sehen wir natürlich nächste Woche wieder. Dann gibt es die neuesten Zahlen für Deutschland.
Aber was hat das jetzt mit den Anleihen zu tun?
Ja, wenn die Inflation steigt, dann werden irgendwann auch die Notenbanken reagieren müssen und die Zinsen anheben. Und die beeinflussen die Anleihen zwar nicht direkt, aber indirekt aber schon. Denn wenn alle mit steigenden Zinsen rechnen, dann werden sie jetzt keine Anleihen mehr zu niedrigen Zinsen kaufen. So ein Staat, der langfristige Anleihen verkaufen will, der muss dann ordentlich was drauflegen, damit er sie überhaupt loskriegt.
Und jetzt mal aus meiner, ich interessiere mich mehr für Immobilienkredite Brille. Wenn die Zinsen steigen, dann wird's auch für mich teurer?
Ja, für dich, für jeden, der einen Kredit aufnimmt, für die Immobilienkäuferunternehmen, alle, die investieren wollen und eben vor allem auch für den Staat. Und da sind wir dann wieder bei dieser anderen Perspektive, die ich vorhin schon erwähnt habe. Wenn der Staat sich mehr Geld leiht, dann ist das für uns als Bürger und Steuerzahler auch nur so semi. Auch bei uns nimmt der Staat ja immer mehr neue Schulden auf. Die Höhe der Schulden ist dabei gar nicht so das Entscheidende, sondern vielmehr die Höhe der Zinsen. Wie viel er für Zinsen zahlen muss. Und die Zinsbelastung, das wissen wir jetzt schon, wird in den nächsten Jahren enorm steigen.
Okay, kannst du das irgendwie an Zahlen festmachen, wie viel Kohle das dann insgesamt ist?
Dieses Jahr sind es 30 Milliarden Euro im Bund, alleine für Zinsen. Da gibt es auch schon eine Hochrechnung. Nächstes Jahr werden es vermutlich 42 Milliarden sein. Und für 2030, halte ich fest, da rechnet die Bundesregierung mit fast 81 Milliarden Euro.
Ja, krass. 80 Milliarden nur für Zinsen.
Genau. Und je mehr Zinsen der Staat zahlen muss, umso weniger Geld hat er dann für die anderen Dinge, für das, was er bauen will, um andere Dinge zu finanzieren. Wir nehmen uns tatsächlich mit diesen Zinszahlungen wirtschaftlichen Spielraum.
Aber ist es bei uns wirklich schon so schlimm? Ich dachte immer, wir sind eigentlich voll die Sparfüchse und haben relativ wenig Schulden.
Ja, relativ ist da wichtig. Gegenüber anderen Ländern sind wir nicht so super schlimm. Aber das ändert nichts daran, dass wir ja immer mehr Zinsen zahlen. Also immer mehr von unserem Geld für Zinsen ausgeben und das Geld eben nicht anders sinnvoller verwenden können.
Weil du jetzt eben gerade gesagt hast, gegenüber anderen Ländern, hast du dann einen Vergleich zu anderen Ländern für uns?
Ja, unsere Schuldenquote, die liegt so bei 63%. Das ist echt eher niedrig, wenn man jetzt die Vergleiche hört. Italien liegt bei 140%, die USA bei 125% und das sind natürlich ganz andere Hausnummern als bei uns. Und trotzdem machen sich bei uns Ökonomen auch Sorgen, ob da vielleicht irgendwie eine Staatsschuldenkrise auf uns zukommen könnte. Eine Staatsschuldenkrise. Warum das Ganze? Darüber reden wir jetzt. Und zwar mit Jürgen Michels. Er ist Chefvolkswirt der Bayerischen Landesbank und beobachtet, was da gerade auf den globalen Märkten los ist und wie gefährlich das auch für Deutschland werden könnte. Hallo.
Hallo.
Herr Michels, wir haben ja gerade gehört, wir sind ja eigentlich in Deutschland ganz harmlos. Warum gibt es da trotzdem Sorgen?
Ja, ich glaube, weil wir aus einer Zeit kommen, wo wir uns über Staatsschulden, Renditen und so gar keine Gedanken machen mussten und in den letzten Monaten auch im Zuge dessen, was in den USA passiert ist, hat man an den Märkten so eine gewisse Nervosität, die reinkommt. Zudem gab es in den letzten Wochen einige Berichte, wo man ja überlegt hat, dass Deutschland sein Top-Rating, das heißt wie die Ratingagenturen, die spielen in dem ganzen Umfeld ja auch nochmal eine Rolle, Deutschland sehen.
Dieses AAA?
Dieses AAA, genau, das haben wir bis jetzt. Und da gab es Überlegungen, das könnten wir vielleicht verlieren. Wenn man sich jetzt mal den Club der AAA-Staaten anschaut, das sind gar nicht mehr so viele. Da haben wir noch Länder wie Kanada, Australien, die Niederlande dabei. Und im Vergleich dazu stehen wir auch noch relativ gut da. Also ich denke nicht, dass wir momentan an dem Punkt schon sind, dass wir uns hier wirklich über eine Staatsschuldenkrise Gedanken machen müssen. Wir müssen uns aber Gedanken machen, wie die steigenden Renditen, die steigenden Zinsen letztendlich dann auch das Handeln der gesamten Wirtschaft beeinflussen.
Ja, wo sehen Sie denn die größte Gefahr?
Also global sehe ich, da haben Sie gerade auch schon drüber gesprochen, die Gefahr durchaus in den USA. 40 Billionen, das ist ja die eine Geschichte, aber ich muss immer relativ zum Bruttoinlandsprodukt sehen, also klar, diese Schuldenquote. 125% ist hoch. Wahrscheinlich steigt das über die nächsten Jahre weiter. Wir gehen davon aus, dass wir in 5 Jahren bei 135% sind. Und die USA sind im Vergleich zum Orchester ein bisschen wie die dicke Trommel. Die geben also immer den Rhythmus an. Und wenn die jetzt irgendwie schneller oder langsamer werden, muss das Orchester entweder mitgehen oder nicht. Und momentan sehen wir, dass die Schlagzeilen da jetzt schon ziemlich zunimmt. Und da kann es sein, dass der Bratscher am dritten Pult dann irgendwann das nicht mehr mitbekommt und wir dann wirklich Probleme bekommen. Also wir haben diese Anschlusseffekte, die dazu führen können, dass wir hier wirklich globale Probleme bekommen. Das trifft vielleicht nicht die USA, aber über das Ausufern dieser Welle könnten wir dann durchaus global, nicht nur für Staaten, sondern für die Wirtschaft insgesamt, große Probleme und vielleicht eine Finanzkrise bekommen.
Okay, jetzt können wir ja eigentlich sagen, ja, lass die doch Schulden machen. Das ist doch deren Problem. Aber dadurch, dass die dann immer mehr zahlen müssen für ihre Staatsanleihen, ziehen die unsere auch mit nach oben oder wie muss ich das verstehen?
Also die ziehen unsere mit nach oben, weil das nennt man diesen Transatlantik-Spread. Wir ja immer in gewisser Weise abhängig sind von den Entwicklungen in den USA. Und wenn man dort mehr dafür bekommt, für die entsprechenden Staatsanleihen, dann bin ich halt bei anderen auch so ein bisschen knipsiger. Also ich ziehe Geld ab und dementsprechend gibt es Verschiebungen. Und da sehe ich aber weniger jetzt Deutschland ganz vorne mit dabei, dass Anleger wirklich kalte Füße bekommen, sondern da sehe ich eher die Probleme in einem Land wie Frankreich.
Wie müssen wir uns denn so eine Staatsschuldenkrise vorstellen? Wie sähe das aus? Also was heißt das für uns, für Jobs, Kredite, Ersparnisse, Rente?
Steigende Zinsen, höhere Finanzierungskosten, heißt die Unternehmen werden sich mit Investitionen zurückhalten und dementsprechend das dann auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Es wird also normalerweise dazu führen, dass ich in solch einem Umfeld dann auch steigende Arbeitslosigkeit, Jobverluste habe und das ist natürlich sehr schwächend für die Wirtschaft. Wenn das dann stattfindet, dann habe ich nicht nur, dass die Staatsanleihen von einem Ausfall bedroht sind, sondern wahrscheinlich auch viele Unternehmen pleite gehen. Und das kann im Extremfall dazu führen, dass wir wirklich in eine Finanzkrise reingeraten und das Ganze in einer tiefen Rezession endet, wo ja viele Menschen den Arbeitsplatz, aber wahrscheinlich auch große Vermögensteile verlieren.
Aber jetzt muss ich ja einmal kurz fragen. Wir haben ja immer gelernt, Staaten können ja gar nicht pleite gehen. Und jetzt sagen Sie, meine Staatsanleihe könnte ausfallen?
Ja, das ist, Sie haben für das Beispiel, wir kriegen das Geld immer wieder zurück und dementsprechend ist alles irgendwie gut. Aber man hat in der Vergangenheit, das ist gar nicht so ungewöhnlich, immer mal wieder Ausfälle von Staatsschulden gesehen. Jüngstes Beispiel im letzten Jahr war die Republik Kongo und der Jahr davor waren wir in Argentinien dabei, aber Griechenland ist nicht so lange her. Mhm. Und da haben auch ein Teil der Gläubiger ihr Geld nicht zurückbekommen. Und das ist halt genau der Punkt, wo man nicht nur über den Zeitverlauf sich Gedanken macht, sondern wirklich ein Teil dieser Kredite, die der Staat aufgenommen hat, nicht zurückgezahlt werden.
Als Sie gerade die Folgen und die Auswirkungen von so einer Staatsschuldenkrise skizziert haben, dachte ich, das ist eigentlich was, was man unbedingt verhindern möchte, wäre ich jetzt die Bundesregierung. Sie haben aber auch gesagt, naja, wir stecken da irgendwie in ganz schön vielen Abhängigkeiten, Transatlantic Spread, also was die USA machen, das können wir nur so bedingt beeinflussen. Gibt es irgendeinen Weg, wie sich die Bundesregierung, wie die Deutschland davor schützen kann, jetzt?
Eine gute Politik zu machen.
Ah. Da machen wir das einfach, ja.
Ach, so einfach.
Ja, das ist ganz einfach, ja, genau. Wir nehmen viel Geld auf und das sollten wir möglichst da reinsetzen, dass wir eine gute Infrastruktur schaffen, das Geld also investieren und damit gewährleisten, dass wenn in 10 Jahren, wir haben eine 10-jährige Anleihe rausgegeben, Deutschland auch in der Lage ist, das wieder zurückzuzahlen. Und das, glaube ich, spielt eine ganz große Rolle, wenn man auch sieht, wann haben wir solche Verwerfungen an den Kapitalmärkten bekommen. Gibt es sprichwörtlich den Liz Truss-Moment. Das war, als die britische Premierministerin 2022 gedacht hat, sie könnte mit einem schuldenfinanzierten Konjunkturprogramm die Probleme lösen. Und dann haben die Kapitalmärkte gesagt, nein, so funktioniert das nicht. Oder vor 2 Jahren in Frankreich, als wir dort auch politische Turbulenzen hatten, wo die Kapitalmärkte die Handlungsfähigkeit des Staates in Frage gestellt haben. Und da, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass Deutschland jetzt nicht sagt, ich muss jetzt sparen, sondern man sollte versuchen, dass wir die großen Probleme, die wir und die großen Herausforderungen, die wir vor uns haben, wirklich gut meistern. Und ich spreche hier ganz gerne von den 6 Ds. Das ist demografischer Wandel, Digitalisierung, Deglobalisierung, Dekarbonisierung. Und dann haben wir noch Defense und Debt, wenn man das als eingedeutschte mit reinnimmt. Und da müssen wir sehen, dass wir das Geld, was wir wirklich aufnehmen von der staatlichen Seite, geschickt einsetzen und damit halt auch sicherstellen, dass Deutschland aus Sicht der Anleger in den kommenden Jahren ein guter Ort ist, die Gelder anzulegen.
Das Expertenfazit. Und jetzt sind Sie ja hier beim Plus-Minus-Podcast und Sie wissen, bei uns kommt keiner weg und raus ohne ein Plus oder ein Minus. Diesmal würde ich mal sagen, ein Ja oder ein Nein. Müssen wir uns Sorgen machen?
Unmittelbar noch nicht. Wenn wir aber sorglos weiter handeln, dann wird es ziemlich ungewöhnlich.
Und mich würde noch interessieren, würden Sie bei diesem ganzen Hype auf Staatsanleihen jetzt sowas kaufen, da rein investieren?
Man muss immer mit einer gewissen Vorsicht reingehen. Das ist eine komplexe Geschichte. Sie haben vorhin die Straße von Hormuz erwähnt. Wir gehen davon aus, dass der Inflationsdruck mittelfristig wieder abnimmt. Die Zentralbanken wahrscheinlich im nächsten Jahr die Zinsen senken können. Und dementsprechend dürften dann auch die Renditen wieder ein Stück weit nach unten gehen und dementsprechend die Kurse für die Staatsanleihen auch wieder etwas steigen. Von daher kann man sich jetzt durchaus auch überlegen, bei gewissen Staatsanleihen zuzugreifen.
Danke, Herr Michels, für so viel klare Worte. Plus, Minus, Podcast. Bei uns kriegt ihr immer ein klares Plus, ein klares Minus. Schönen Tag noch.
Ihnen auch.
Und was ist unser Fazit, Anna? Wenn wir jetzt mal auf diese ganze Folge schauen. Also ich fürchte ja, dass Immobilienkredite teurer werden. Das ist für mich schon mal ein Riesenminus.
Ja, und er hat vorhin so ein Stichwort genannt, ne, der Herr Michels, diese Griechenland-Schuldenkrise, ne, das ist echt noch so ein bisschen so ein Schreckgespenst in meinem Hinterkopf. Das wäre für mich auch ein Minus, was es zu vermeiden gilt, ne?
Das stimmt. Ein Plus ist es für alle, die Geld übrig haben und anlegen wollen. Das lohnt sich wieder, habe ich gelernt, wenngleich Herr Michels auch da gesagt hat, naja, das ist schon komplex, schaut da mal lieber genau hin, weil auch das nehme ich mit und das hat mich überrascht, dass Staatsanleihen nicht unbedingt immer so sicher sind, wie ich dachte. Die können durchaus auch Verluste einfahren. Mhm. Also auch eher ein Minus. Und damit können wir dann wahrscheinlich unsere Wirtschaftsfrage der Woche beantworten, oder?
Ja, wir haben gefragt, jetzt voll auf Staatsanleihen setzen. Wie sicher ist die Anlage? Und ganz klar, ganz so sicher, wie ihr vielleicht meint, ist es nicht. Außer, und das kann man natürlich auch für sich selber festlegen, außer ihr behaltet die Anleihen einfach von Anfang bis zum Schluss.
Das könnt ihr mitnehmen.
Und bei so viel Theorie und Wissen heute brauchen wir jetzt noch ein paar handfeste Tipps, was wir hieraus mitnehmen können.
Naja, man muss sich einfach klar machen, Staatsanleihen sind so eine Art Schuldschein. Und da muss man sich schon überlegen, wem man jetzt vertrauen kann. Also wem traut ihr zu, dass er eure Schulden dann auch bezahlen kann? Also die Bonität des Landes prüfen. Da gibt's natürlich die Urteile der Ratingagenturen. Dieses AAA ist die beste Bonität. Von einem D vielleicht die Finger lassen. Und lasst euch auch nicht von einer hohen Rendite, die da so am Himmel winkt, verführen.
Wo kann ich eigentlich Staatsanleihen kaufen? Geht es einfach über meine Bank oder direkt beim Staat?
Nee, früher gab es das. Als Opa noch Staatsanleihen kaufte, da konnte man das beim Staat mal machen. Heute geht das am besten über eine Bank. Dafür braucht man dann natürlich ein Depot und dann suchst du dir eine Anleihe aus und kaufst sie.
Okay, gibt es das auch als ETF?
Ja, gibt's auch. Und zwar in ganz unterschiedlichen Varianten. Es gibt ETFs, die haben zum Beispiel nur Anleihen mit kurzer Laufzeit. Da musst du nicht überlegen, kann ich in 10 Jahren die Anleihe noch halten, sondern es geht dann schneller. Oder die haben einen anderen Mix. Es gibt zum Beispiel europäische Anleihen oder Schwellenländeranleihen. Es gibt auch weltweite Mixe. Man muss sich das einfach genau angucken, welche Anleihen da drin sind und natürlich, je nach Bonität der Länder, schwanken dann die Kurse auch mal oder sind stabiler.
Und wenn ich jetzt mein Geld vielleicht doch lieber auf Tagesgeld oder Festgeldkonten lege?
Ja, geht auch, natürlich. Und auch da steigen die Zinsen, da musst du viel vergleichen, anders geht's nicht. Und wahrscheinlich auch immer mal wieder die Bank wechseln.
Tagesgeld, Festgeld, Staatsanleihen, was gibt euch denn gerade das beste Sicherheitsgefühl? Schreibt uns das mal in die Kommentare oder auch an plus-podcast@ard.de, da sind wir ganz gespannt drauf.
Wir freuen uns.
Der Community-Radar.
In der letzten Folge ging es bei uns darum, was Hitze mit unseren Lebensmitteln macht. Kurzfristig wird es nicht krass teurer, haben wir gelernt, aber auf lange Sicht, da könnten die Preise anziehen. Und auch die Versorgung könnte lückenhaft werden. Anna, baust du eigentlich irgendwas an? Obst, Gemüse?
Eigentlich fast nichts, aber ich habe immer so Herbsthimbeeren. Und ich sag dir, dieses Wetter hat meine Herbsthimbeerenernte, die immer wirklich massiv super war, total gecrashed. Ich glaube, dieses Jahr erst 5 Himbeeren geerntet und normalerweise wären das 15 Schalen schon gewesen.
Man musste vielleicht doch langsam diversifizieren. Also unsere Hörerin Holly Riemann hat uns geschrieben, sie baut inzwischen Tomaten, Gurken, sogar Stangenbohnen auf dem Balkon an. Wow. Allerdings auch das reicht zur Selbstversorgung noch nicht ganz.
Ja, aber ich habe ja bei euch gut zugehört. In der letzten Folge habe ich gelernt, unsere Supermärkte sind voll und Deutschland könnte sich sogar zu 80% selbst versorgen. Wer diese Folge übrigens noch nicht gehört hat, lohnt sich tatsächlich. Guckt mal rein bei uns.
Ja, und viele Hörer beruhigt das, aber die Versorgung, auch das haben wir erfahren, soll ja ohnehin stabil bleiben und damit wären wir wieder beim Investieren.
Ja, ist irgendwie so ein Thema, ne, das sich durchzieht.
Ein Hörer hat uns geschrieben, dass er zum Beispiel in ETFs mit ESG-Kriterien investiert, damit er sehr umweltschädliche Industrien vermeidet.
Erklär nochmal, ESG?
ESG steht für ökologisch, sozial und fair geführt. Im ESG-ETF landen also nur Unternehmen, die diesen Kriterien entsprechen. Aber da muss man auch genau hinschauen. Diese Kriterien sind manchmal, ich sag mal, vage formuliert und die Anbieter müssen deshalb genau angeben, welche Daten sie zur Bewertung nutzen.
Es ist einfach ein Haufen an Möglichkeiten, aber auch ein Haufen an Befassung. Man muss einfach drauf gucken, wie man sein Geld investiert, von Staatsanleihen bis zu nachhaltigen ETFs. Viel Spaß dabei und meldet euch immer bei Fragen.
Das war der Plus-Minus-Podcast. Wir haben das eine Thema, das morgen euren Alltag verändert.
Ein großes Danke heute geht an Christine Bergmann und Lena Appel für Recherche und Redaktion. Und in der Technik war Jo Baumann.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Und jetzt noch eine sehenswerte Empfehlung für euch. Auch unsere Kolleginnen und Kollegen von Plus Minus im Fernsehen beschäftigen sich in dieser Woche mit dem Thema Geld. Denn zum ersten Mal ist in diesem Jahr hierzulande mehr digital bezahlt worden als in bar.
Das ist dein Trend, ne?
Ja, und da US-Dienstleister wie Visa oder PayPal bekanntermaßen nicht unbedingt sicher mit unseren Daten umgehen, haben sie sich mal europäische Alternativen angeschaut, wie Vero oder Bluecode.
Außerdem geht es in der Sendung um Lebensmittelverschwendung und darum, wie KI den Arbeitsmarkt verändert. Wenn euch diese Themen interessieren, dann schaut direkt rein in die ARD-Mediathek. Dort findet ihr alle Plus-Minus-Sendungen und auch einzelne Beiträge. Für alle, die noch mehr Hintergrund brauchen, was gerade so in der Wirtschaft passiert. Eine gute Anlaufstelle.